von Heft Nummer 7, die Propheten, heute Lektion Nummer 10, Daniel. Gott wirkt und richtet auch in Babylon. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Ganz so wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Daniel 2, 45. Ja, sehr bekannter Vers vom Buch Daniel, wo er ja das erklärt, dem König das erklärt, was ja alle anderen nicht wissen konnten, was niemand wissen konnte und er durch Gebet empfangen hat. Und hier die Überschrift, Gott wirkt und richtet auch in Babylon. Da hatte ich schon öfter erklärt, diese Sache, dass ja viele, ganz, ganz viele Menschen, die meisten Menschen damals, vor 500, 600 Jahre vor Christus, als sich das geschehen ist, damals dachten die meisten Leute, dass ja die Götter territorial begrenzt waren, dass der Gott von Griechenland ja in Griechenland wohnt sozusagen und nur für die Menschen aus Griechenland ist und so weiter. Das heißt, so dachten die Menschen damals. Und deswegen ist es ja nicht selbstverständlich, dass man sagt, Gott wirkt und richtet auch in Babylon. Für uns heute ist es normal und wir wissen, dass ja Gott allgegenwärtig ist, dass Gott überall ist. Aber viele Juden damals waren überrascht, als sie in Babylon angekommen sind und gemerkt hat, dass Gott doch dort ist, dass der lebendige Gott, unser Gott, auch dort ist und mehr als das, dass er dort sogar die Sachen in der Hand hat, dass er auch den König Nabukadnezar in der Hand hat, dass Gott auch Nabukadnezar hier träumen lässt und später bestraft in dieser Zeit, wo er dann als einen Tier lebte, 7 Jahre lang und so weiter. Das heißt, dass Gott dort auch mächtig ist oder wie er die 3 Freunde von Daniel beschützt hat im Feuerofen und so weiter und Daniel in der Löwengrube beschützt hat in Babylon und um zu zeigen, Gott ist ja nicht nur der Gott vom Land Israel. Gott ist Gott der ganzen Welt. Aber damals haben viele, ich sag mal so, die Götzendiener, die haben so getickt von den anderen Völkern, von den umliegenden Völkern, die waren ja Götzendiener, die hatten da ihre Religionen, ihre Statuen, ihre Bilder, die die verehrt haben und so. Und die dachten so, ja, hier haben unser Gott, hier das Volk Edom, die haben ihren Gott und wenn sie gegen die Israeliter kämpfen, dann beten sie ihren Gott an und wenn sie siegen, ist, weil ihr Gott besser ist und solche Sachen. Sie dachten, ja, unser Gott, die Edomiter haben so gedacht, ja, unser Gott ist ein Gott der Berge und so weiter, lesen wir auch in der Bibel. Aber der lebendige Gott, der ist Gott überall. Und hier, auch in Babylon, Gott wirkt und richtet auch in Babylon, weil, ja, wir haben gesehen in dieser Tabelle auf Seite 5 und 6, auf Seite 6 in diesem Fall, babylonische Gefangenschaft. Da gibt ja diese 2 Propheten, Ezekiel und Daniel, die während der babylonischen Gefangenschaft prophezeit haben. Deswegen in Babylon. Das ist ja eine ganz wichtige Information. Und das ist ja, okay, ich sage mal so, im Fall von Daniel ist es sogar ziemlich offensichtlich. Wenn man das Buch Daniel liest, dann liest man da ja von Nebukadnezar und so. Und dann merkt man schon ganz deutlich, dass es sich in Babylon abspielt, die ganze Geschehnisse und alles, was da erzählt wird, das ist ja ziemlich deutlich. Deswegen muss ich ja gar nicht sehr betonen, wie ich ja letzte Woche im Fall von Ezekiel betonen musste. Bei Daniel ist es ja ziemlich offensichtlich. Trotzdem ist wichtig, dass wir das einfach erinnern. Diese, wie kann man sagen, diese Teile der Geschichte, Abschnitte der Geschichte, ne, von Israel. Ja, Israel hatte ja ganz wichtige Abschnitte, wie jetzt, ne, die Patriarchen und dann die Versklavung in Ägypten und die Wanderung in der Wüste und dann die Zeit der Richter, die Zeit der ersten Könige, das heißt, ne, Saul, David und Salomo und dann die Zeit der geteilten Länder, geteiltes Israel, Norden und Süden und dann die letzten drei, Samarias Fall, das heißt die Zeit, wo Samaria dann verteilt wurde auf die ganze Welt, die Bevölkerung und der nächste Abschnitt, babylonische Gefangenschaft, wo dann auch Juda gefangen wurde, aber nicht verteilt, sondern verschleppt wurde nach Babylon. Das ist ja völlig was anderes. Und das letzte Abschnitt, Rückkehr aus dem Exil. Und so blieb es dann auch. Die sind zurückgekommen von dem Exil und dann bis zum Jahr 70 nach Christus durchgängig, ne, seit dem Jahr hier, wann war das? Ja, das waren 70 Jahre, das heißt 587 minus 70, das heißt, man zieht 70 ab, um zu wissen, ne, das heißt, vor Christus, dann war das circa 500 oder 517 vor Christus, Rückkehr aus dem Exil, das heißt, von 517 vor Christus bis 70 nach Christus, das waren dann ein bisschen weniger als 600 Jahre, hatte dann das Volk durchgängig in Juda gelebt. Und dann im Jahr 70 nach Christus, dann kam ja die Diaspora, ja, dass die Juden verstreut wurden auf die ganze Welt. Wäre quasi, ne, der nächste Abschnitt. Ich habe ja nicht gezählt, wie viele dieser Abschnitte sind, aber wichtig ist, dass wir so merken, diese Abschnitte, weil ja jedes dieser Abschnitt hat ja eine ganz große Bedeutung, eine übertragene Bedeutung für uns, aber auch so eine Bedeutung ja für die Juden und ja für die ganzen Lehren, die in der Bibel stehen, haben diese Abschnitte ja eine ganz wichtige Bedeutung. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, in welchen dieser Abschnitte es sich abgespielt hat. Und deswegen hier während ja die babylonische Gefangenschaft hat Daniel prophezeit. Und ja, Daniel, er war, wie kann man sagen, aus einer Elite, ne? Er wurde aufgezogen als Prinz von den Juden und dann im Palast von Nebukadnezar wurde er dort auch ausgebildet. Das heißt, sowas durchgemacht, wie wir heute eine Ausbildung oder eine Hochschule nennen. Es ist wichtig, dass es uns so bewusst wird, dass es um sowas Ähnliches geht. Weil oft denkt man, ja, damals gab es keine Hochschulen oder so. Ja klar, gab es nicht Hochschulen, wie genau wie es heute gibt. Aber damals gab es Menschen, die Kenntnisse weitergaben. Da gab es auch Bücher, da gab es Menschen, die hochgebildet waren, hochgelehrt waren und andere das weitergegeben haben. Und Daniel war einer von denen, die das ja alles bekommen hat im Palast von Nebukadnezar. Und eine Sache, die sehr interessant ist im Leben von Daniel, was mich so beeindruckt ist, dass er berühmt wurde als Träumedeuter. Das ist so was Interessantes, das kann ich ja sonst mir nicht so gut erklären. Das war so eine Gabe, was er bekommen hat. Und okay, im Neuen Testament wird auch erzählt von Menschen, die so eine ähnliche Gabe haben. Und manchmal, wenn man träumt, spürt man, dass Gott uns etwas dadurch sagen will. Und ja, wir hatten schon auch, ne, Betty hat ja auch oft so Träume, wo sie merkt, dass Gott ihr was sagen möchte und so. Und ne, dann kann man da so denken, oh, was kann das bedeuten und so. Hier muss man ja auch damit aufpassen, einerseits, aber andererseits ist das ja auch eine Methode, die Gott benutzt. Hatten wir ja im Heft Nummer 2, hatten wir das studiert, wie man ja den Willen Gottes herausfindet. Und ja, im Punkt Nummer 6 oder so war auch dieser Punkt, durch Träume. Jetzt Josef, ne, der Mann von Maria, der hat ja auch einen Traum gehabt. Und dadurch hat er gemerkt, dass er nach Ägypten fliehen musste mit Jesus und so. Weil, ja, der König wollte ihm Jesus töten. Aber interessant, wie stark das war im Leben von Daniel. Sehr, sehr stark. Dass er, ne, sogar, er hat ja viele, viele Jahre später, als er sehr alt war, hatte auch der König, der, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, ganz am Ende seines Lebens, Belsasar oder so, ne? Der, weiß nicht mehr, ob der Sohn oder Enkel von Nebukadnezar war, der dann dieses große Fest gemacht hat, dieses Trinkgelage, wo dann die Hand Gottes erschienen ist und, ne, auf die Wand geschrieben. Und da haben die sich erinnert, oh, da gibt's noch, ne, einer, der, ne, sehr, ne, vergessen wurde und so, ruf ihn, ne? Das heißt, die Mutter von Belsasar hat gesagt, weißt du was, da kenne ich einer früher, ne, von früher und so, und hat ihn rufen lassen, weil er so bekannt wurde für diese Gabe, ja, Träumen zu deuten. Aber Gott sei Dank hat er dann immer gesagt, nein, ich kann das nicht, Gott kann uns das geben. Und im Fall von diesem ersten Traum von Nebukadnezar, wo er dann alle Weisen töten wollte. Nebukadnezar hat gesagt, ja, ihr konntet meinen Traum nicht sagen, deswegen sollt ihr alle sterben. Ne? Und Daniel hat gesagt, bitte gib mir noch 3 Tage Zeit. Und dann hat er gebetet und Gott hat ihm das gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt in einem Traum war, auch in einem Traum, aber Gott ihm das gezeigt, was Nebukadnezar geträumt hatte. Und ja, es gibt so eine Information über Daniel, die nicht in der Bibel steht, die ich ja, ich sag mal, so rausgefunden habe, wenn man ja ein bisschen überlegt, bestimmte Sachen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Daniel nicht verheiratet war, weil ja damals haben ja immer die Leute geheiratet. Das war ja normal, dass alle heiraten. Und er war nicht verheiratet und der hat ja den König gedient. Und diese Menschen, die den König gedient haben, die waren ja oft Eunuchen, weil ja der König Angst hatte um seine vielen Frauen oder so, ne? Und auch, ja, weil er ja gefangen wurde und man wollte die Gefangenen auch demütigen. Und deswegen war ja diese Prozedure, ich sag mal so, auch eine Demütigung, dass man, ne, diese Diener kastriert hat. Und ja, es steht nicht in der Bibel, aber alles zeigt in dieser Richtung. Und das, ich sag mal so, das ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn wir das in Betracht ziehen, wenn wir denken, dass er gedemütigt wurde, dass er das gelitten hat, dass er erniedrigt wurde durch diese Sache, ja, dass er nicht nur geehrt wurde, immer, oh, der große Daniel, der große Prophet und so, sondern dass er auch einen großen Preis dafür bezahlt hat, für diese, ja, sagen wir so, diese Möglichkeit, im Palast zu arbeiten, aber das hat ja, das war auch andererseits, ne, ganz kompliziert, ne. Nächster Punkt, das mit diesen Essen und mit diesen Speisen, was die Könige damals so gehabt haben, die, ja, die Diener des Königs, die sollten von diesen Speisen essen. Und Daniel war ja gottfürchtig und wusste, dass diese Speisen alle den Götzen gewidmet waren. Und das wollte er nicht. Er wollte das nicht berühren. Er wollte sich nicht unrein machen. Und, ne, dann gab es ja diese Geschichte, dass er gesagt hat, lass mich hier Salat essen und so. Und dann ging es ihm besser, dann war er stärker und sah besser aus als die anderen. Und dann kommen Leute und sagen, siehst du, ne, Vegetarier zu sein ist besser als Fleisch zu essen, ne, das ist schon, steht schon in der Bibel und so. Und dann würde ich sagen, na, das ist ja totale falsche Auslegung vom Text. Ja, das ist ja nicht das Ziel vom Text zu sagen, dass Daniel Vegetarier war, sondern er wollte einfach nicht diese Sachen essen, was den Götzen gewidmet waren. Und Gott hat Daniel gesünder auslassen durch ein Wunder. Das war ja ein Wunder, weil ne, dass Gott gemacht hat, dass er dann besser ausgesehen hat als die anderen, die aus allen möglichen Sachen gegessen haben und so, und nicht, weil er Vegetarier war. Das ist ja eine andere Diskussion, ob ja ein Vegetarier gesünder ist oder nicht, als die, die Fleisch essen und so. Das ist ja ein völlig anderes Thema, das man ja in einer anderen Schulung diskutieren können, ne? Gesund zu sich zu ernähren sowieso ist, ich denke, ein Christ sollte das tun, aber ob vegetarisch oder nicht, ich denke, dass die Bibel uns das Fleischessen erlaubt, dass es erlaubt ist, dass die Bibel nicht sagt, dass ein Christ Vegetarier sein soll oder so. Aber das ist eine Entscheidung, dass jeder für sich treffen muss. Deswegen sage ich, die Bibel erlaubt es uns. Niemand kann sagen, du musst Vegetarier sein, weil die Bibel das vorschreibt. Das ist falsch. Aber zu sagen, dass Daniel gesünder war, weil er Vegetarier war, das ist auch falsch. Weil Gott das gemacht hat. Das ging immer ja um die Kraft Gottes. So wie in allen anderen Büchern der Bibel geht es immer um die Kraft Gottes, um die Macht Gottes und die Wunder, die Gott tut. Ja, Gott hat diesen vier jungen Männer Kenntnis gegeben, Verständnis, Weisheit. Hier Daniel 1,17. Und Gott gab diesen vier jungen Männern Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Gesichtern und Träumen. Daniel 1,17. Das ist ja diese Sache der Gaben. Der Gaben, was sich ja immer mehr betonen wird im Laufe der nächsten Hefte und so immer öfter reden werde über Gaben. Das heißt, ein Wunder, was Gott in unserem Leben tut, wo wir etwas, eine Fähigkeit bekommen, die wir vorher nicht hatten. Das ist ja eine Gabe. Und diese jungen Männer, Gott hat denen diese Gabe gegeben. Und das habe ich ja schon öfter vielleicht erwähnt, dass da ein Unterschied ist zwischen Talente und Gaben, dass diese jungen Männer vielleicht vorher nicht so intelligent waren, nicht so weise waren, sondern Gott hat denen das gegeben als ein Geschenk und dass wir auch solche Geschenke bekommen können, solche Geschenke. Das heißt nicht nur hier Kenntnis, Verständnis und so, oder Gesichtern und Träumen zu deuten, sondern egal was, viele andere Sachen, evangelisieren oder Seelsorge machen und sowas, ganz, ganz viele andere Sachen, kann man eine Gabe bekommen oder Gaben für Kranken zu beten und ganz, ganz viele Sachen, die man so bekommen kann oder singen und ganz, ganz viele Sachen. Fähigkeiten, die Gott uns schenkt in einem Moment. Ja, und man weiß, dass Daniel viele Feinde hatte. Warum? Ja klar, weil er sehr ehrlich war und durch seine Ehrlichkeit hatte er auch viel Erfolg. Das heißt, er war ein Verwalter vom König und er hatte ja nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet, sondern für den König gewirtschaftet. Und dann hatte seine Arbeit ja viel mehr Erfolg als die der seine Kollegen, die jetzt in eine eigene Tasche gewirtschaftet haben und so. Und deswegen haben sie ihn nicht gemocht und deswegen haben sie ihn benutzt, ne, die Tatsache, dass er dreimal am Tag betete um, weil sie ja nichts gefunden haben, wo sie ihn, nichts Konkretes gefunden haben, wo sie ihn anklagen konnten. Und das ist so eine, so eine interessante Situation. So eine Situation hatten wir schon öfter in unserem Leben, wo Menschen uns ja gegen uns gelogen haben, Lügen erzählt haben. Und dann sage ich, Leute, ich freue mich, wenn andere über mir Lügen erzählen. Ne? Warum? Ja, es ist ja besser, als wenn die eine Wahrheit haben zu erzählen. Etwas Schlechtes, das ich ja wirklich getan habe. Ne? Okay, am besten ne, machen die das nicht. Okay, ich sehe schon ein, am besten ne, lassen uns die Leute in Ruhe. Aber ne, ich sage mal so, es gibt ja diese bösen Menschen, die einfach nicht zufrieden sind, dass es den Christen gut geht, dass wir gesegnet sind, dass wir Erfolg haben, dass wir Sachen tun, die andere Menschen zugutekommen, dass wir tolle Sachen machen. Es gibt immer Leute, die neidisch sind und so weiter. Als ich 17 Jahre alt war, kannte ich solche Situationen nicht. Ich hatte gedacht, alle Menschen sind gut, alle Menschen sind so wie ich, so naiv und gutgläubig und gutherzig. Ne? Und im Laufe der Zeit hat sich meine Meinung geändert. Ne? Und deswegen auch, als ich so 17 Jahre alt war, habe ich ja auch die Bibel gelesen, damals mehrmals im Jahr. Ich habe 2-3 Mal im Jahr die Bibel durchgelesen, von 1. Mose bis Offenbarung. Und da gibt es so ein paar Psalmen, werden wir studieren, oder hatten wir schon studiert im Heft Nummer 6, diese Verwünschungspsalmen, die so ne, die Feinde verfluchen oder so. Und dann habe ich gedacht, wie kann das sein, dass ne, ein Mensch, ein gläubiger Mensch wie David sowas schreibt, seine Feinde verflucht und so, ne? Das ist schlimm und so, ne? Aber später habe ich gemerkt, dass es wirklich solche Menschen gibt, die böse sind, die versuchen, das Leben zur Hölle zu machen, die wirklich versuchen, das, was wir machen, kaputt zu machen, die versuchen uns verleumden und dass es wirklich solche Menschen gibt. Ich sage so, hoffentlich passiert das ja nicht in dein Leben, ne? Oder vielleicht könnte ich sagen, vielleicht hoffentlich passiert es schon, im Sinne von, ja, weil die ganzen Apostel und Propheten, die wurden alle verfolgt und verleumdet. Ja, warum? Weil sie etwas getan haben. Wer ja ne, nicht verleumdet wird, vielleicht weil er auch nichts oder sehr wenig tut, ne? Sehr wenig tut, was die anderen beneiden oder so. Ne? Es gibt so ein Sprichwort, niemand wirft Steine auf Bäume, die keine Früchte trägen. Ne? Weil man ja, ich sag so, die Früchte, die da ganz oben sind, möchte man ja runterbringen. Und dann denkt man, wie kann ich das? Ne? Einige dann werfen Steine und denken, oh, ich treffe dann mit einem Stein auf diese Orange oder so, oder diesen Apfel da, damit der runterfällt, damit ich es essen kann. Deswegen dieses Sprichwort, niemand wirft Steine auf Bäume, die keine Früchte tragen. Und das ja im übertragenen Sinn, wenn wir was tun, dann gibt es immer Leute, die meckern, ne? Die sagen, du könntest besser machen, warum hast du das nicht anders gemacht und so weiter. Die selber machen gar nichts, die selber ne, haben nie einen Finger bewegt, ne? Aber die sind ja Profis am Anzeigen, was die anderen alles falsch machen. Ne? Und so, ne? Solche Leute gibt's, ne? Ganz, ganz viele. Ne? Und deswegen ist ja auch wichtig, dass man ja auch vorbereitet ist, dass man, wenn sowas mit uns passiert, dass man denkt, Halleluja, ich habe was getan, ich habe was Großes gemacht, andere haben es gemerkt, ne? Und manchmal ist ja auch gut, dass man ja auch nicht alles in die große Glocke hängt, was man tut, ne? Nicht. Deswegen hat Jesus gesagt, deine linke Hand soll nicht wissen, was deine rechte Hand macht oder so, ne? Weil manchmal erspart man sich auch Kritik, indem man einfach die Sachen ja nicht so ne, den anderen benachrichtigt, die man tut oder so. Ne? Dass man ja alles in der Stille macht. Zusammenfassung vom Buch Daniel. Ich will ja nicht erzählen, was da im Buch Daniel steht, aber interessant ist, dass es ja in zwei Teile geteilt ist. Bis zum Kapitel 6, da geht's, das sind Erzählungen von Kapitel 1 bis zum Kapitel 6, Erzählungen, was so geschehen ist. Gefangenschaft, Erziehung, das mit diesen Götzenessen, was er ablehnt, der Traum von Nebukadnezar, der glühende Feuerofen, der zweite Traum von Nebukadnezar, Belsasar, ne, diese Schrift an der Wand und Babylons Fall und Darius, Löwengrube. Ja, dann sieht man hier drei Könige, Nebukadnezar, Belsasar und Darius. Daniel, ne, hat, ich sag mal so, hat drei Könige gedient und das ist ja schon eine große Leistung oder ein Wunder, dass ja jemand, ne, so viele Könige dient, weil oft haben sich, ich sag mal so, die Könige gegenseitig gehasst und so und dann haben die gedacht, ah, du hast den anderen gedient, ne, du gehörst zu ihm und so, ne, dich werde ich auch, ne, ich sag mal so, die Hölle heiß machen sozusagen, ne, und deswegen ist es interessant, dass Daniel, ich sag mal so, das alles überlebt hat, dass er zeigen konnte, dass er dass seine Arbeit gut war, dass er das nicht gemacht hat, weil er den König so und so verehrt hat, aber dass er das gemacht hat, weil er selber eine, ne, ein ehrlicher Mensch war. Und der zweite Teil, ab dem Kapitel 7, die Prophezeiungen, Gesichter und so, was er gesehen hat. Gesicht der vier Tiere, Gesicht vom Widder und Ziegenbock, Daniels Gebet. Und Kapitel 10, Daniel wird von Jesus besucht. Daher, ne, da sollte ich dir vielleicht vorher gesagt haben, halte dich fest im Stuhl. Ne? Daniel wird von Jesus besucht. Vergleich den Vers 5 und 6 mit Offenbarungen, mit Offenbarung 1, 13. Vergleich, ne, dieser Mann, den Daniel besucht hat. Und dann sehen wir von den, ne, Eigenschaften, von der Art und Weise, wie er sich gekleidet hat und so weiter, dass Jesus war. Und Jesus, der hat schon im Alten Testament sich öfter manifestiert. Das sieht man so in bestimmten Details, wie jetzt, wo es gesagt wird, der Engel des Herrn. Weil ja Gott hat ja viele Engel und dann werden ja die Engel, die normalen Engel, die Engel, die wirklich nur Engel sind, Engel genannt. Und da gibt's einer ganz besonderen, der wird genannt der Engel des Herrn. Und der wird ja in einer ganz besonderen Art und Weise behandelt. Und deswegen erkennen wir in ihm Jesus. Weil zum Beispiel auch dieser Engel des Herrn sich hat anbeten lassen. Und die anderen Engel, die haben immer Anbetung abgelehnt. Und deswegen erkennen wir, dass Jesus öfter im Alten Testament auf Erden war, aber mit dem Unterschied, dass er sich materialisiert hat als erwachsener Mann, wie auch die anderen Engel, die die Welt besucht haben, haben sich materialisiert als erwachsene Männer und Jesus in, ne, in Maria hat sich ja nicht materialisiert, sondern er ist zur Welt gekommen als ein Mensch, hundertprozentig wie ein Mensch, das heißt, ist ja im Bauch der Maria, ne, entstanden und dann zur Welt gekommen in einer, ne, Geburt und so weiter alles, ne, ganz was anderes als so im Alten Testament diese Materialisationen von Jesus und von nur er hieß nicht Jesus im Alten Testament. Und im Kapitel 11 Prophezeiungen über die Nationen. Gut, ein paar Sachen, die Daniel vorhergesagt hat. Das Gesicht der vier Tiere. Ne, weil zweimal im Buch der Daniel gibt's ja diese Gesichter von, da gibt's diese Sache mit vier geteilte. Ne? Zuerst der Traum von Nebukadnezar. Dieser ganz wichtige Traum, was ja Gott, Daniel dann offenbart hat. Dieser Statue mit den vier Teile, vier Metalle, ne? Und Daniel hat im Kapitel 7 das Gesicht der vier Tiere. Und es handelt sich um die gleichen Imperien vom Traum des Kapitel 2, jetzt als Tiere dargestellt. Babylon, ja, im ersten Traum war Babylon der Kopf aus Gold und jetzt ist Babylon Löwe. Die Meder und Perser, die waren ja im ersten Traum ja die Brust aus Silber und hier sind sie ein Bär in diesem Traum. Und Griechenland war in der Statue, war hier der Bauch aus Bronze und hier im Traum der Panther. Und Rom, im Traum war ja die Beine aus Eisen und teilweise Ton und hier im Traum Zähne aus Eisen und so weiter. Und auch diese Sache, dass ja diese 10 Hörner und so, das ist ja eine Prophezeiung, die auch ja in dem Buch Offenbarung wieder vorkommt über den Antichrist, der 11. Horn der 3 der anderen Hörnern ausreißt und die Heiligen 3,5 Jahre verfolgt und so weiter. Im Buch Daniel, da gibt es ja viele Offenbarungen, auch viele Offenbarungen über die Wiederkunft Jesu, wie auch in ganz, ganz viele Bücher der Bibel, gibt es ja viele Prophezeiungen über die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft Jesu wird ja viel mehr prophezeit als sein erstes Kommen. Hier Vorhersagungen über die Endzeit, die Erscheinung des Antichrists, die große Trübsal, 7 Jahre geteilt in 2 Zeitspannen und 3,5 Jahre, wird angefangen mit dem Sieg des Erzengel Michael über Satans Armeen, endet mit der körperlichen Auferstehung der Heiligen der Trübsal. Das zweite Teil der Trübsal wird 1260 Tage dauern, Offenbarung 12,6, aber es wird eine zusätzliche Zeitspanne von 30 Tagen nötig für die Reinigung und den Wiederaufbau des Tempels, dazu noch 45 Tage, bevor das 1000-jährige Reich anfangen wird, Daniel 12, Vers 12. Und ja, auch in Offenbarung stehen solche Sachen. Gut. Nebukadnezars Traum, nächste Überschrift. Nebukadnezars Traum, ja, wie gesagt, diese 4 Metalle, die zeigen auf die 4, mir fehlt das Wort, Königreiche, ne? Imperien, ne? Königreiche, Imperien. Interessanterweise, ne, wie das ja auch in Erfüllung gegangen ist, ja, weil Babylon, Meder und Perser, Grieche und Römer. Und nach dem Römer, da gab's nichts mehr. Das heißt, die Römer, die wurden nicht wirklich ersetzt von einem anderen. Die wurden ja nicht besiegt, sondern die wurden so, wie kann man sagen, nahtlos übergegangen zu den Karolinger, wie die heißen auf Deutsch, die sind dann, ich sag mal so, ne, nahtlos übergangen und so weiter, und der römische Reich ist nicht wirklich ersetzt worden, wie ja die anderen, die Babylonier, die wurden besiegt und wurden, ich sag mal so, ne, die wurden gesagt, die Babylonier, der babylonische Reich gibt's nicht mehr, und dann kamen die Meder und Perser und haben geherrscht. Und dann kamen die Griechen und haben die Meder und Perser vom Thron geworfen, gesagt, so, jetzt sind wir in die Macht. Ne? Und dann kamen die Römer und haben die Griechen vom Thron geworfen. Aber so, ne, das römische Reich, ne, ich sag mal so, ist nicht wirklich, niemand hat die Römer besiegt und sagt, so, jetzt gibt's den römischen Reich nicht mehr. Sondern das ist ja so immer so weitergegangen, weiter so, da gab es andere Königreiche und so, aber immer, ich habe so mit den ähnlichen Ideen wie Rom, mit, kann man sagen, haben das die Ideen der Römer verbessert, verändert, aber nicht wirklich zerstört, sondern nur immer so ein bisschen verändert und so. Und das ist ja interessant, wie man sieht, wie auch die Prophezeiung von Daniel in Erfüllung gegangen sind, ja. Interessant, was ja Daniel von Gott gebraucht wurde, um das zu prophezeien, was ja Nebukadnezar geträumt hat. Und dann sieht man wieder, wie auch Gott Nebukadnezar benutzt hat. Und nicht nur Nebukadnezar, später hat man auch gesehen, Gott hat das ganz deutlich gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch, Kyrus, mein Diener. Gott hat gesagt, Kyrus, mein Diener. Das heißt, da war ein König, der, ich weiß nicht mehr, von den Medern und Persern oder so. Kyrus, mein Diener. Das heißt, Gott gesagt hat, dass er ein Diener Gottes ist. Und so ähnlich, ja, Nebukadnezar hat auch ja, ich sag mal, teilweise Gott gedient und er war ein Werkzeug Gottes. Zum Beispiel für diese Prophezeiung. Das heißt ja, Nebukadnezar war, okay, nicht ein Jude und nicht ein bekennender Anbeter von Jahwe, aber ne, er wurde benutzt von Gott. Und das lehrt uns vieles, dass heißt, ja Gott ja auch ihn ja auch benutzt hat und nicht nur um diesen Traum zu haben, sondern sogar um die Juden zu bestrafen. Viele haben gedacht, ja, die Babylonier, die haben Judäa überwältigt, weil sie stärker sind als die Juden, weil sie stärker waren als die Juden. Viele haben so gedacht, aber das ist ja nicht der Fall. Da habe ich schon letztlich mal gezeigt und bewiesen, dass immer wenn Israel besiegt wurde von anderen Völkern, weil es geistlich schwach war, weil es gesündigt hatte. Und umgekehrt, wenn Israel andere Völker besiegt hat, nicht weil sie mächtig waren, viele Soldaten haben, sondern weil sie geistlich stark waren, weil sie Buße getan haben, weil sie Gott gesucht haben, weil Gott sie beschützt hat. Und deswegen, weil auch Nebukadnezar Judäa, mir fehlen immer die Worte hier, ne? besiegt hat, ne? Nicht weil er stärker war, aber weil Gott es erlaubt hat. Und deswegen kommt auch ein Prophet, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Nahum, wenn ich jetzt nicht falsch lege, der dann auch die Babylonier gewügt hat, als sie, sagen wir so, die Sache ein bisschen übertrieben haben, als sie da die Situation missbraucht haben. Er hat gesagt, ja, Gott hat erlaubt, dass die Babylonier das tun und deswegen sollten sie dann auch Gott fürchten, sagen, wir sind Werkzeuge Gottes, deswegen müssen wir auch die Sache da vernünftig machen, einen vernünftigen Krieg führen. Okay, das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, ne? Aber ja, das ist ja wahr, das heißt, es gibt ja vernünftige Kriege oder sagen wir so, es gibt ja ganz schlimme Sachen, wie jetzt die Russen, als sie ja Deutschland, Berlin und so im Ende vom Zweiten Weltkrieg ja besiegt haben, dann haben die ja viele Frauen vergewaltigt und so. Ne? Das alles musste nicht sein. Das alles war ja eine Übertreibung. Das alles war ja ein Ausufern der Sache. Und die Amerikaner, die haben das nicht gemacht. Und das heißt, die haben die Sache ja mehr vernünftig gemacht. So, ne? Deswegen ja, es gibt Kriege und Kriege. Alle sind schlimm, alle sind nicht gut, aber trotzdem gibt es da auch Unterschiede, wie die gemacht werden. Ne, und hier nächste Überschrift Personen. Ne, diese drei Freunde von Daniel, Hanania, Misael und Azaria, die wurden ja umgenannt in Sadrach, Mesach und Abednego. Das wäre auch ja so eine Art, wie man ja Menschen gedemütigt hat, indem man denen ja andere Namen gegeben hat. Und interessant, was die da erlebt haben in diesem Feuerofen. Das ist ja dieser vierte, der ihnen geschützt hat. Wer war dieser vierte? Ein Engel Gottes oder vielleicht war es auch Jesus, der sich da materialisiert hat. Ich denke, da gibt's auch Argumente in dieser Richtung. Da gibt's Leute, die da Details gesammelt haben, um das versuchen, diese Idee zu untermauern, dass es da Jesus war, die in diesen Feuerofen, dieser vierte Mann in diesen Feuerofen. Ja. Nächste Überschrift Nebukadnezar. Ja, weil Nebukadnezar, Gott hat ihm Macht gegeben, ja, die Judäa zu überwältigen und auch viele andere Länder. Und dann wurde er sehr stolz, hat gesagt, ich habe so viel Macht und so. Und weil Gott ihm diese Macht gegeben hatte und der er das nicht erkannt hat, er hat es sich selbst zugeschrieben, ich bin so mächtig, dann hat ihn Gott gedemütigt und erlaubt, dass er ja 7 Jahre lang da als ein wildes Tier lebte, ähnlich wie ein wildes Tier ohne, wie kann man sagen, ja, völlig durchgedreht, wie man heute sagen, in der Klapse, ne? Das heißt so, außer sich, wusste nicht mehr, wer er ist, hat sich verhalten wie ein Tier, geschrien und sich mit Lumpen gekleidet und solche Sachen. Und das war ja total demütigend für ihn, als er ja das Bewusstsein wieder zurückbekommen hat. Da hat er gemerkt, dass es ja ganz schlimm war und hat auch gemerkt, warum das so war. Und deswegen hat er sich entschieden, wieder Gott die Ehre zu geben, erkennen, okay, wenn ich ja mächtig bin, dann ist es, weil Gott mir das gegeben hat, diese Macht, die anderen Völker zu überwältigen und so. Ja, das ist alles nützlich für uns, dass wir nachdenken, dass wir das aufgreifen und sagen, dass, ne, wenn wir irgendwas erreicht haben, wenn wir irgendwas gemacht haben, dann, weil Gott uns ja die Weisheit oder die Kraft oder diese Macht gegeben hat, das ist ja so intelligenter, ne? Intelligenter so zu denken. Ich sage so intelligenter im Sinne von, damit Gott uns dann nicht bestraft oder so. Gott würde vielleicht wenige heute bestrafen, indem sie die, sagen wir so, durchdrehen lässt. Ja, Gott hat ja viele Methoden, um Menschen zu bestrafen. Und trotzdem ist gut, dass man, ich sag mal so, auf der richtigen Seite ist, dass man mit Gott ist, dass man demütig ist, dass man merkt, dass wir Werkzeuge sind, dass wir ihm gehorchen und dass wir erlauben sollen, dass er durch uns wirkt. Und wenn wir das erlauben, dann werden große Sachen passieren. Und wenn diese Sachen passieren, sollen wir nicht denken, dass wir sie getan haben. Ja. Und letzte Überschrift, unbequem. Diese Überschrift habe ich versucht, in allen Propheten zu machen. In jeder Lektion gibt es diese Überschrift, unbequem, weil ich da einfach das betonen will. Die Arbeit der Propheten hat das, dieser Aspekt, unbequem zu sein, den Menschen zu sagen, was sie nicht hören wollten. Was ja auch eine Botschaft für uns ist. Die Propheten, ja, sind eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die haben das Volk geholfen, zurück zum Glauben zu kommen. Und noch heute helfen sie uns, indem sie uns ermahnen und so. Das heißt, die Propheten sind eine ganz wichtige Gruppe, aber die haben ja immer eine unbequeme Botschaft. Ansonsten wären sie gar nicht Propheten. Und weil die ja immer gezeigt haben, wo die Menschen sich ändern sollten. Ja, und auch Daniel, der musste auch immer das tun. In einigen Fällen musste er zu den Königen gehen und sagen, weißt du was, lieber König, du wirst bestraft werden von Gott. Ne? Wie hier Nebukadnezar ist zu Nebukadnezar gegangen und gesagt, weißt du was, verehrter König der Welt, ne? Du bist sehr stolz geworden, Gott gefällt das nicht und Gott wird dich bestrafen. Ne? Das war sicher nicht leicht für Daniel, sowas zu machen. Und seine Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen und deswegen sieht man wieder einmal, dass er ja ein Mann Gottes war. Und wie schwer auch ist, ein Prophet zu sein, ein Mensch, der andere ermahnt, aber auch wie die Welt solche Menschen braucht. Viele Christen leben ja in, ich sag mal so, in Sünde oder in Weltlichkeit. Auch deswegen, weil es ja wenige Menschen gibt, die so mutig sind, zu ermahnen, weil ja es gab vielleicht andere Propheten, die von Gott berufen wurden, die aber nicht gehorcht haben. Warum sage ich vielleicht? Ja, weil was es nicht gab, darüber kann man nicht reden. Man kann nicht sagen, Gott hat Menschen gerufen, die ihm nicht gehorcht haben, ja, weil dadurch, dass sie nicht gehorcht haben, wurden sie nicht zu Propheten und deswegen weiß man nicht, dass Gott das gemacht hat. Ne, aber so wie ich das verstehe, gab es solche Menschen, gibt es solche Menschen bis heute, dass Gott denen auf das Herz liegt, gehe zur Person so und so und ermahne diese Person, dieser Bruder, diese Schwester, ermahne. Und dann sagen die Leute, weißt du was, nee, das werde ich nicht tun. Was werden die denken, ne? Und so, ich werde mich blamieren und so, oder wer bin ich, dass ich mir in den Angelegenheiten der anderen einmische und so. Ja, und später weiß man nichts über solche Menschen. Man weiß ja nur über die, die das getan haben, die geheult haben, da hingegangen sind und das gemacht haben, ne? Und so auch Menschen gerettet haben. Jakobus, er sagt sowas in der Art, ne, wer ein Sünder von seinen bösen Wegen bekehrt und so, ne, das ist ja lobenswert, wenn man das schafft, jemand zu ermahnen, so dass diese Person dann Buße tut und sich wieder berichtigt, ne. Und hier im zweiten Fall, ne, Belsasser, ne, das heißt, das war ja total schlimm, Belsasser, der hat da gefeiert und hier Exzesse gemacht, da, ne, und diese Trinkgelager und so weiter, der schlimmsten Sorte, ja, und dann erschien diese Hand an der Wand, hat geschrieben diese Wörter, ne, und Daniel kommt und sagt, ne, was steht da? Da steht da, dass dein Königreich zerteilt wird und den Medern und den Persern gegeben, ne, und dann sagt der König, oh, vielen Dank, Daniel, dass du das prophezeit hast, ich werde dir teure Geschenke machen dafür, ne. Alles so komisch, ne? Das heißt, viele Könige würden sagen, was? Nein, in keinem Fall, du bist ein Irrlehrer, du bist durchgeknallt, werf ihn ins Gefängnis oder so, ne? Aber dann sieht man ja, wie Daniel respektiert wurde von den Menschen, ne? Weil er ja so, ich sag mal so, so selbstbewusst aufgetreten ist und trotzdem demütig und hat die Sachen gesagt, wie sie sind und in der gleichen Nacht, ne, ist diese Prophezeiung eingetreten. Gut, ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Was war an den Speisen des Königs so schlimm, dass Daniel sie nicht essen wollte? Frage Nummer 2. Welche Gaben hat Gott Daniel und seinen Freunden geschenkt? Und dritte Frage. Wie hat Gott Nebukadnezar gedemütigt? Amen. Halleluja.